Herzlich willkommen zum Hundsartig Hundeschuh Podcast mit
Tina Geis
und Elena Seifert. Der Talk rund um die Hundeschule und das Leben mit Hund. Sympathisch, ehrlich und sarkastisch.
Hallöchen.
So, willkommen zurück zum zweiten Teil Forschungspodcast. Vielleicht machen wir auch noch fünf.
Bei deinen ganzen Seiten.
Ich habe immer noch ein Drittel nur des Buches gelesen. Also wir sind noch lange nicht fertig, aber es ist auch einfach so spannend. Ich liebe das. Also ich liebe wirklich so Forschungssachen, da bin ich ja voll dabei. Ich habe jetzt jemanden hier gehabt, der hat erzählt, dass die Uni Siegen auch tiergestützt anbietet. Da habe ich gesagt, wo denn? Also in der sozialen Arbeit man nicht. Und da sagt sie, nee, in der Fakultät Psychologie ist wohl eine, die tiergestützt anbietet.
Das ist doch meine Fak.
Keine Ahnung, ja?
Ja.
Seid ihr zusammen? Lehramt und Psychologie.
Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Wir haben auf jeden Fall die Architekten auch dabei.
Ja, aber die haben wir auch dabei. Aber ist also die Architekten sind mit bei uns bei, bei der sozialen Arbeit.
Welches wart ihr? Oder welches ist ist Psychologie?
Weiß ich nicht. Also,
naja, egal.
Müssen wir mal gucken. Naja, auf jeden Fall finde ich Forschung total cool und wichtig. Und es wird aber ja leider viel zu wenig geforscht in dem Bereich. Es wird ja viel zu wenig finanziert in dem Bereich, das muss man ja auch sagen.
Aber warum halt auch? Das ist immer die Frage.
Also in Deutschland, wie gesagt, ich habe es jetzt ein Drittel des Buches, aber da war nur eine Deutsche, die geforscht hat. Und die ist jetzt auch an der Uni im Ausland. Ansonsten ist die Budapest ganz vorne. Die Japaner.
Die Japaner?
Ja, die Japaner. Die forschen viel in dem Bereich.
Warum die Japaner?
Keine Ahnung.
Du Scheiße.
So, machen wir weiter. Du ist Aidu. Kennen wir noch?
Das kennen wir noch.
Ja. Da geht es darum, inwiefern Hunde ein Verhalten abkupfern. Also sie sehen ein Verhalten und machen es dann nach. So. Und dann war die Frage,
Wir jetzt auch in der Uni gehabt, als Methode, dass wir Kindern einfach nur an der Tafel Sachen vormachen sollen und die Kinder es danach
nachmachen. Genau. Hier war die Frage, ob die Hunde das Verhalten von Menschen nachmachen. Also ich kann jetzt, weil ich es mit Manili einfach gemacht habe, sagen, dass die Hunde das Verhalten von anderen Hunden nachgemacht haben. Ich habe jetzt mit Manili Platz geübt, indem ich den beiden anderen Aussies Platz gesagt habe, die dafür belohnt habe. Und Manili hat da immer gesessen und hat geguckt, hey, warum kriege ich kein Leckerchen? So. Und das hat zwei Minuten gedauert, dann hat die sich auch hingelegt. Das ist noch nicht zuverlässig, das liegt natürlich auch daran, dass ich mal wieder nicht übe, aber auf jeden Fall hat sie es so schnell gelernt. Das ist
doch bei allen irgendwie zuerst so, oder?
Dass ich übe?
Ja, also, ich will nicht sagen, dass du gar nicht übst.
Nee, ich übe andere Dinge.
Ja.
Hab ich ja, Restaurant kann die perfekt.
Das ist aber auch jeden Tag gefühlt im Restaurant.
Ja, genau. Deswegen kann die das halt perfekt. Die bleibt super in der Trage, wenn wir ausreiten gehen.
Ja.
Also solche Dinge, die ich im Alltag brauche, die ist super abrufbar.
Ja.
Also, aber Leine, Platz, nee, da habe ich alles nach hinten geschoben. Naja, auf jeden Fall ging es darum, ob die Hunde sich auch am Menschen orientieren. Und da sind wir wieder bei dieser sicheren Hafensituation. Und das fand ich total spannend, weil eine Studie gezeigt hat, dass 86% aller Hunde die da untersucht haben, Blickkontakt zu ihrem Besitzer in einer unsicheren Situation aufbauen. Von sich aus. Also ohne, dass der Besitzer schau oder guck mal oder so gesagt hat, sondern die geraten in eine unsichere Situation.
Ja, versichern.
Genau, die versichern sich zurück. Und das fand ich total cool, weil das ja eben auch wieder das sagt, was wir auch sagen, ne? Bestätigt die Hunde dafür, wenn die sich umorientieren, weil es einfach total wichtig ist. Und die Hunde haben dann geguckt, wie die Besitzer auf die Situation reagiert haben.
Und wenn die Besitzer knurren, dann beißt man zu.
Genau, dann geht man nach vorne.
Und los. Jetzt wissen wir, wie die ganzen Leinenpöbler entstanden sind.
Ja, genau. Eigentlich haben die Leute... aber das habe ich ja auch schon mal gehabt. Mit unserem allerersten Hund waren wir ja auch in der Hundeschule und dann waren wir auch in der Fun-Sport-Gruppe und in der Fun-Sport-Gruppe war ein Ehepaar, das mochte ich nicht.
Ach ja.
Und meine Hündin hat sich immer im Kurs diese Hündin gekrallt, von denen. Und wir haben uns wirklich gefragt, hey, warum? Also die andere Hündin hatte gar keinen, die wollte gar nicht zu unserem Hund hin oder so. Also die hatten gar keine Berührungspunkte. Und wir haben uns wirklich gefragt, warum geht mein Hund immer auf diesen Hund los? Ja, bis wir raus hatten, dass ich den Sitz halt nicht besonders leiden kann.
So ist es halt.
Ja. Und ich habe das ja nie, ich habe ja nicht gesagt, hier Lissi, fast.
Und los.
Genau.
Aber das ist ja auch, also das hast du mir doch irgendwann mal gesagt und das werde ich auch mein, das ist eigentlich ja mein Lebensmantra. Ich muss immer mit Hund in Waage sein und immer wenn ich super gestresst bin, fängt Mickel an zu quieken. Mhm. Immer. Und dann weiß ich schon so, ja, war ein toller Tag.
Kann er nicht puffern.
Ja.
Das hatten wir ja beim Pilgern, als ich mit Lissi pilgern war. Die hat ja die erste Woche, also ich war insgesamt 6 Wochen pilgern, die erste Woche war Lissi mit. Und das war so stressig, weil man ja mit Hund in keine Pilgerherberge darf. Und es war hinterher so, Lissi war ein total sozialer Hund, also sie war Menschen gegenüber total nett. Aber es war hinterher so, dass wenn uns Leute zum Beispiel überholt haben oder mich angesprochen haben, die wirklich die Zähne gefletscht hat und die angeknurrt hat und wirklich gesagt hat, hier, du nicht. Weil ich emotional einfach nicht so gut drauf war, dass die das puffern konnte. Luna runter. Genau. Und dann muss ich dieses Flaschenexperiment noch, das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch in der Hundeschule erzählt, weil ich das auch so genial fand. Und zwar haben Forscher untersucht, wie es ist, wenn Menschen sich einem Gegenstand gegenüber unterschiedlich verhalten.
Ach, ja. Ja, ja.
Und zwar haben die 2 gleiche Flaschen genommen und die Hunde sollten die Flaschen hinterher apportieren. Und die eine Flasche sollten die ignorieren und die andere Flasche sollten die hypen. Mhm. Also denen sagen, boah, das ist eine tolle Flasche, richtig gute Flasche. Und über 80% der Hunde hat hinterher die Flasche apportiert, die der Mensch gut fand. Und die anderen haben die links liegen lassen. Und wir haben das ja ganz häufig mit dem Dummy. Dann sagen ja die Leute, ach, der Dummy, der macht das nicht, der abortiert das nicht. Und die sagen das, ja, der findet das doof, genau. Und dann merkt man halt schon, dass die Menschen das doof finden und dass der Hund es deswegen auch doof findet.
Und das ist das Gleiche beim Spielen und mit dem Hund spielen und Spielzeug geil machen. Dann machen die, ja, komm, weil die keinen Bock haben, mit ihrem Hund zu spielen. Die denken, also ich finde, das ist ja immer noch in unserer Gesellschaft ganz oft so, dass die Leute denken, ja, habe ich einen Hund, gehe ich 3-mal am Tag, keine Ahnung, nach
eine Stunde spazieren,
düdel ein bisschen in meinem Handy, der Hund bewegt sich, fertig ist. Kommt der abends in mein Bett, kann ich den noch 5 Minuten krauen, kriegt was zu essen und das war's.
Ja.
So stellen Otto Normalverbraucher sich ein Leben mit Hund vor. Aber ein Leben mit Hund ist doch so viel mehr.
Ja, genau, so viel mehr Interaktion.
Ja, es ist ein Zusammenleben und nicht ein parallel an ein Miteinander, da haben wir auch schon hier drüber geredet.
Auf jeden Fall, ja.
Und wenn wir dann mit dem Spielzeug in der Hundeschule spielen, mit dem Hund, der ja nicht spielen will, geht er ab wie eine Rakete.
Wie so ein Skatze, ja. Aber das hatte ich auch im Kurs gestern. Da sah man richtig, wer Bock hat, will zu spielen. Also das haben alle gut mitgemacht. Mhm. Und wer aber eher sich auf ein Spielzeug verlässt.
Ja.
Also diese Einstellung zu, dann mit dem Spielzeug spielen, das ist normal, das macht man mit einem Hund. Aber so mit sich selber spielen und ein bisschen raufen und ein bisschen rennen ohne Spielzeug war schon noch herausfordernd für manche.
Mhm.
Nicht für alle, also der Kurs hat das gut gemacht.
Aber ich weiß genau, wie du meinst.
Genau. Dazu kam dann eben noch, dass die auch Studien gemacht haben dazu, dass die Hunde viel mehr Infos aus der Interaktion, die wir haben, wahrnehmen, als wir glauben manchmal. Ne? Also wir haben das ja zum Beispiel ganz häufig, dass Menschen nach Hause kommen und den Hund über alle Maßen begrüßen und die Ehepartner oder Partner oder Kinder nicht. Das heißt, wenn Hunde uns beobachten, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit anderen Hunden umgehen, aber wie wir auch mit anderen Menschen umgehen, nehmen Hunde das wahr und passen ihr Verhalten auch dementsprechend an. Das fand ich ganz interessant.
Ja, und du hattest, wir mussten kurz stoppen, du hattest das Beispiel mit dem Begrüßen von
Hund
und dann der Mensch.
Genau, und wenn wir das so handhaben, dass wir dem Hund viel mehr Aufmerksamkeit schenken als unserem Partner, unseren Kindern, wie auch immer, dann hat das für den Hund auch einen Wert. Das heißt, der Hund sagt, naja, die anderen, die sind nicht so viel wert, aber ich bin total viel wert. Und das ist eben auch schwierig. Deswegen sollte man das im Alltag auch immer mal bedenken, weil Hunde uns eben sehr viel beobachten und dementsprechend ihr Verhalten anpassen.
Ja.
Das heißt nicht, dass man den Hund nicht begrüßen darf. Dazu gab es auch eine Studie, war auch sehr interessant. Also man sollte den Hund schon auch begrüßen. Aber vielleicht ist es wichtig, den Partner genauso zu begrüßen. Und nicht einfach, hi Schatz, oh, und dann siehst du Pippi.
Vielleicht halt auch mit Maß und Ziel.
Genau. Dann gab es noch was zu einem Spaziergang. Das fand ich auch sehr spannend, weil ja viele sagen, dass ihre Hunde einen sehr weiten Radius haben. Und da ging es nämlich genau darum. Und wie stark die Hunde auf den Halter reagieren. Und zwar haben die beim Spaziergang so Situationen gestellt, dass der Mensch zum Beispiel stehen bleibt. Der Hund ist nicht an der Leine, also der Hund, die Hunde waren frei. Der Mensch bleibt stehen und das hat in den allermeisten Fällen dazu geführt, also eben von sicher gebundenen Hunden, hat es dazu geführt, dass die Hunde angefangen haben, also sie sind auch stehen geblieben, die haben dann so ein bisschen rumgeschnuppert, haben sich gewälzt, also es war auch Wohlfühlverhalten, aber eben nicht mehr im Vorwärtsgang, sondern in der Nähe des Besitzers bleiben. Und dann ist der Mensch einfach weitergegangen, also ohne was zu sagen, sondern hat einfach nur seine Position verändert. Und dann sind die allermeisten Hunde gefolgt. Das heißt, die haben sofort aufgehört mit Schnuppern, die haben sofort aufgehört mit Wälzen, die sind sofort hinterher.
Meine, ich weiß nicht, wie deine das waren, aber meine, wenn ich stehen bleibe und länger stehen bleibe, Micke kommt, also Janus ist dann schon, der macht das so. Micke kommt dann immer zu mir, setzt sich hin und sagt so, was ist jetzt los?
Genau. Also so, ich habe so und so. Manche schnuppern aber auch nah um mich rum. Also
ja,
sind
genau.
Keine drei Meter.
Die kommen dann schon ran und dann in so einem in so einem Dunstkreis, genau. Und der Micke setzt sich wirklich gefühlt strack auf meine Füße und sagt so, was ist los?
Ja, wir haben oft, dass die Hunde sich dann hinlegen, weil ich das Gefühl habe, dass die dann sagen, okay, wir machen erstmal eine Pause, das ist super, bevor die Alte noch auf andere Ideen kommt.
Oder es ist so was, könnte es auch was Konditioniertes sein, so ein konditioniertes Verhalten bei unseren Hunden, dass die sich dann so
direkt hinlegen?
Hinsetzen, hinlegen.
Warum habe ich den nicht beigebracht? Also das Becken ist ja ohne.
Aber unterbewusst vielleicht.
Also wenn ich einfach stehen bleibe, habe ich meinen Hunden eigentlich noch nie irgendwas gesagt.
Auch nicht.
Also ich weiß, dass meine Hunde das gerne machen oder dass gerade die mit auf Wanderritte gehen, das gerne machen, weil die Erfahrung gemacht haben, wenn wir immer vor, zurück, also die laufen ja gefühlt das Dreifache an Weg, dass die einfach gelernt haben, sich schnell hinzulegen und zu schlafen, um die Pause zu nutzen.
Ja, genau. Okay, Nick, so. Weiter.
Die liebe Sache mit dem Oxytocin. Das ist ja mein Liebstes. Ne? Das ist auch wirklich, finde ich, schon ganz gut erforscht. Rudi, runter! Rudi! Ach, läuft schon wieder.
Ja.
Okay. Also, es gab eine Studie, das fand ich sehr spannend. Und zwar haben Forscher Oxytocin, also erstmal Oxytocin ist das Kuschelhormon und Bindungshormon, was man ausschüttet, gerade wenn man Kinder bekommt. Ich sage immer, man schüttet das aus, damit man die hässlichen kleinen Wesen auch lieb hat.
Naja, und die Schmerzen, die das hässliche kleine Wesen
in aber die Schmerzen kommt. Sind ja eigentlich weg, sobald du draußen bist. Naja, wie auch immer, Oxytocin auf jeden Fall Kuschel- und Bindungshormon. Und
auch immer Milcheinschuss, wenn die Welpen kommen.
Und Gegenspieler zu Cortisol. Und dann hat jemand eine Studie gemacht und zwar hat er die Hunde mit Oxytocin besprüht, um zu gucken, ob die mit mehr Oxytocin im Blut anderes Verhalten zeigen. So. Und es war tatsächlich so, dass die mehr Spielverhalten gezeigt haben und positiveres Sozialverhalten gezeigt haben.
Also das ist jetzt im Umkehrschluss, wir kaufen uns Oxytocin-Spray.
Oxytocin, genau.
Ach so, ja, ohne D.
Ich fand das total spannend, weil wir das ja auch schon mal sagen, ne? Also Oxytocin wird, also da gibt es auch Studien zu, wird ausgeschüttet bei Hund und bei Mensch bei langem Sichtkontakt, Blickkontakt, Allerdings nur bei Bindungspersonen, also nicht, wenn Fremde das tun, und bei Körperkontakt. Und wir haben das ja mal, und ich mache das immer noch teilweise, dass wenn Hunde in stressige Situationen kommen, man einen Social Support macht, also sich vielleicht hinhockt, einen Rahmen gibt, ne, dem Hund unterstützt. Das hilft denen ja auch. Genau, damit der Cortisolspiegel wieder sinkt, weil der Oxytocinspiegel steigt. Und ich, das ist ja hier ja, jetzt auch so.
Und ich glaube, das ist total interessant, das passt nämlich super dazu. Ich habe Janus, als der ja noch klein war, und der kam ja so schlecht runter, habe ich mir den genau so gepackt und den gestreichelt. Und am Anfang war der ja voll strampelig und so, aber ich habe den wirklich festgehalten. Ne? Und der ist dann immer schneller halt auch wieder dann zur Ruhe gekommen. Und mittlerweile kommt der in stressigen Situationen auch relativ häufig zu mir und drückt sich auch so an mich. Ich glaube, das ist auch sowas.
Also, konditionierte Ruhe.
Genau.
Ja. Dass er sich so runterregelt. Regelt.
Ja, und das ist eigentlich voll clever gewesen.
Ja. Also wir haben, das war aber eine Studie zu Kindern. Da ging es darum, ab wann Kinder in der Lage sind, sich also erstmal ihre Emotionen von anderen Emotionen zu trennen, von fremden Personen von den Emotionen zu trennen, und ab wann die in der Lage sind, sich selbst runterzuregeln oder Strategien zu entwickeln, sich selbst runterzuregeln. Und das ist ja auch sowas.
Ja.
Ja. Dass das einfach eine Strategie dann ist. Genau. Ja, jetzt ist diese Studie zu diesem Heimkommen, also nach Hause kommen. Das fand ich auch total interessant. Und zwar
Ich finde das alles interessant.
Ja, weil ich liebe das halt.
Du fängst jedes Mal das Thema an mit, finde ich auch total interessant.
Naja, weil es halt auch, also das hat für mich nochmal tatsächlich auch was geändert.
Ja, dann sag jetzt, dann will ich es auch wissen. Vielleicht ändert sich das auch jetzt gleich an.
Also, es wurde eine Studie mit Laborbeagles durchgeführt, weil die ja immer eine Bezugsperson haben nur. Und da ging es darum, dass diese Bezugspersonen verschieden auf den Hund reagieren, wenn sie nach Hause oder wenn sie in dem Falle ins Labor kommen. So, und die erste Gruppe sollte die Hunde komplett ignorieren. Also nicht ansprechen, nicht anfassen, nix. Also die erste Gruppe sollte komplett ignorieren. Die zweite Gruppe sollte mit den Hunden sprechen, aber sie nicht anfassen. Und die dritte Gruppe sollte die Hunde ansprechen und anfassen. Also beides in Kombination. Und das, was es für mich geändert hat, ist, dass wir ja immer sagen, ignoriert die Hunde erstmal, bis sie ein bisschen runtergekommen sind. Ne? Und die Studie hat aber gezeigt, dass wenn die Hunde ignoriert wurden, der Cortisolspiegel viel länger hoch geblieben ist. Die nur angesprochen wurden, das keinen maßgeblichen Effekt hatte. Aber die Hunde, die angesprochen und angefasst wurden, also richtig begrüßt wurden, konnten sich viel schneller runterfahren und der Cortisolspiegel ist viel schneller gesunken. Durch die Ausschüttung von Oxytocin wahrscheinlich.
Aber ich glaube, die Frage ist, wie haben sie begrüßt?
Genau, ja, das steht da natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern die da auch wie gehalten wurden. Also ich würde immer noch sagen, dass wenn ein Hund so krass an mir hochspringt und mich richtig penetriert, dass ich den erstmal ignorieren würde, weil dieses Verhalten möchte ich nicht.
Ja.
Oder eben sagen würde, oder einfach sagen würde, dass ich den auch maßregle dafür.
Ja, weil ich finde, das ist halt immer voll schwierig, den Leuten begreiflich zu machen, dass sie
das Maß.
Ja, genau, das Maß der Dinge, genau. Also ich dachte, sie macht das jetzt auch. Ja.
Ich muss hier mal kurz einpacken, sonst ein bisschen. Also, ich mache es nämlich genau so. Meine Hunde springen mich aber auch nicht an. Die kommen schon alle angelaufen, die wählen sich zu Tode, also da schwingt der ganze Körper.
Aber und ich freue mich dann auch.
Also, ich freue mich auch, genau, und ich begrüße die auch so und ich tätschel die auch alle. Manche knutsche ich auch ab.
Aber wenn ich weitergehe, ist auch dann gut.
Genau.
Also dann eskalieren wir nicht weiter, sondern dann ist halt wieder so, okay, sie ist jetzt da.
Und ich muss mir aber diese Sache mit dem, wie ich die Menschen begrüße, auch noch zu Herzen nehmen. Maja, runter!
haben wir doch gerade gehabt, werden am Modell.
Ja, hier ist auch heute echt der Burner los. Hier sind so viele Hunde. So, dann habe ich noch komplexe Emotionen. Und dann können wir nochmal Schluss machen, weil weiter bin ich noch nicht gekommen.
Oh Gott, ja, dann machen wir komplett.
Also ich habe nicht alle komplexen Emotionen, also da wurden ganz viele beschrieben. Ich habe die genommen, die ich gemocht habe, sozusagen. komplexe Emotionen sind sowas wie Ungerechtigkeit, Eifersucht und so.
Das finde ich auch richtig spannend, ne? Weil da scheiden sich ja, oder haben sich mal eine Zeit lang ja die Geister geschieden, dass es Hunde-Gurus gab, die gesagt haben, nee, Hunde empfinden sowas nicht.
Hunde empfinden aber sowas.
Ja.
Aber ich habe jetzt Eifersucht nicht mit reingenommen, aber ich habe es natürlich gelesen und Eifersucht können die in jedem Fall empfinden. Weil das was zu tun hat mit der Wichtigkeit des Sozialpartners.
Ja, logisch.
Ja. Ich habe mit reingenommen Spaß, weil das fand ich ganz lustig, ob Hunde unterscheiden können, ob man Spaß hat oder nicht. Und dazu gab es, also ob es Spaß ist oder nicht. Und dazu gab es auch eine Studie. Und zwar ist es so gewesen, dass es zwei Gruppen gab und bei der einen Gruppe wurde mit den Hunden gespielt. Und im zweiten Durchgang ist der Mensch bedrohlich gewesen. Also ist auch so nach vorne angespannt gewesen und so. Und bei der zweiten Gruppe war es so, dass nicht gespielt wurde und der zweite Durchgang war auch trotzdem bedrohlich. Und dabei ist rausgekommen, dass die Hunde, die zuerst gespielt haben, den bedrohlichen Menschen nicht ernst genommen haben. Also die haben eher fröhlich freundlich auf den reagiert, weil die gesagt haben, naja, das ist bestimmt nicht ernst. Und haben das eher genommen als, ja, das Spiel geht weiter. Bei den anderen war es so, dass die Hunde tatsächlich ängstlich und teilweise auch aggressiv auf den bedrohlichen Menschen reagiert haben. Was also zeigt, dass Hunde, die viel spielen, da sind wir wieder beim Thema, auf vielleicht auch bedrohliche Situationen weniger unsicher reagieren als Hunde, mit denen das nicht gemacht wird. Das fand ich total spannend. Und dann, das ist halt so das Vorletzte, da geht es um Schuldbewusstsein, weil wir doch ganz oft haben, zum Beispiel der Mensch kommt nach Hause und
dann sagt er, haben Hunde, 100%.
Und der Mensch sagt dann, ja, der hat, keine Ahnung,
die Bettdecke
Kissen kaputt gemacht, genau, die Bettdecke zerfleddert. Und dann hat er sich richtig schlecht gefühlt, der weiß genau, was er gemacht hat.
Weiß er auch.
So, jetzt gab es verschiedene Studien dazu. Die eine hat das gemacht mit Futter auf den Tisch, Raum verlassen. Und die Leute sollten mal wiederkommen, schätzen, ob die Hunde das Futter gefressen haben oder nicht, anhand der Reaktion. Weil Hunde, die das Futter nicht gefressen haben, müssten ja kein schlechtes Gewissen haben, kein Schuldgefühl. Und Schuldgefühle sind sehr komplex, weil du ja wissen musst, dass der andere es kacke findet und du etwas tust, was du nicht tun darfst. Das ist schon ein sehr komplexes Verhalten. So, bei diesem Test kam raus, dass es ungefähr eine 50-50 Chance gab. Also die Hunde, viele Hunde, die auch nichts gefressen haben, haben Meideverhalten gezeigt. Aufgrund
des Futters.
Aufgrund der Reaktion der Menschen, die ja schon angespannt reinkommen, weil sie davon ausgegangen sind, alle, dass ihr Hund das Futter gefressen hat. Das fand ich sehr spannend. Das heißt nämlich, dass wir als Menschen das Verhalten hervorrufen. So, damit war ich direkt fein und habe gedacht, ja, da kann ich mir gut vorstellen. Und dann gab es aber eine zweite Studie.
Zum Glück.
Und zwar wurde da eine Pulsmessung durchgeführt mit diesem Bauchgurt, also eine Pulsmessung. Und die Besitzer sollten diesmal neutral zurückkommen. Also nicht schon irgendwie angespannt oder so, sondern neutral. Und es hat sich bei dieser Studie gezeigt, dass der Puls erhöht war bei den Hunden, die geklaut haben. Also beim Klauen war der Puls erhöht. Und als die Menschen zurückgekommen sind, war der auch erhöht.
Ich sag es doch, die wissen das. Der Janis weiß das. Der Janis weiß es. Und das Geile ist, der Mikkel guckt dann auch schon immer den Janis an. hab's dir doch gesagt. So ist es. Die diskutieren da zu Hause aus. Mach's nicht.
Genau.
Mach's
nicht. Also das heißt, diese Studie sagt schon, dass Hunde ein gewisses Richtig- und Falschverständnis haben. Mhm. Jetzt geht es aber darum, das ist auch das, was ich immer sage, und das ist bei Hunden auch einfach so, dass die dass du als Besitzer das Futter oder was auch immer freigibst, wenn du den Raum verlässt. Mhm. Für Hunde bedeutet das, oder einfach nicht mehr darauf achtest. Also auch wenn du ein Futterstück neben dich legst und du drehst dich um, ist das Futter für den Hund freigegeben, weil das ist hündisch. Mhm. Deswegen muss man das immer noch mit beachten. Ich hatte jetzt die Frage aus der Welpengruppe, was man machen soll, wenn der Hund aufs Sofa geht, wenn man nicht im Raum ist. Ja, es ist halt schwierig, weil eigentlich gibst du das Sofa frei. Das kannst du es ihm irgendwie unangenehm machen, damit der Hund keinen Bock mehr hat, aufs Sofa zu gehen. Aber an sich sagst du auf hündisch, ja, hier, ist dein Sofa.
I'm out, auf Wiedersehen.
Genau.
Ja.
So, jetzt das Letzte. Komm, eins schaffen
wir. Eins schaffen wir noch.
Und zwar ging es darum, viele sagen ja, dass Hunde Angst riechen können. Die gehen immer zu denjenigen hin, die Angst haben. Das hört man ja ganz häufig.
Nee, aber ich würde nicht sagen wegen der Angst, sondern wegen der Körpersprache des Menschen. Weil die ruhiger sind.
Weil die ruhiger sind? Ich habe ja oft Kinder, die eskalieren.
Nee. Mein Aaron, der guckt den dann immer an und bleibt still stehen. Und dann sagt der Mikkel immer, du bist ruhig, zu dir will ich hin.
Okay. Aber hier geht es um den Duft. Es geht darum, ob ihr es riechen könnt. Und zwar haben Forscher Gerüche aufgenommen, also unter den Achseln durch Schweiß mitgenommen, in Angstsituationen, in neutralen Situationen und in Situationen, wo Leute Freude empfunden haben. Haben das angemischt und dann gab es wieder diesen Raumversuch. Mhm. Und die Raumluft wurde dann mit dem jeweiligen Geruch, der Geruch wurde in den Raum gegeben.
Verpestet,
genau. Mhm. Und das fand ich auch total spannend, weil das einfach beweist, dass Hunde Emotionen durch den Geruch wahrnehmen. Und zwar auf diesen Angstduft haben die Hunde alle stressig reagiert. Also die Hunde waren an sich stressig. Und bei diesem Geruch von Freude, waren die auch alle freundlich, lustig, gelöst, also auch eher fein mit der Situation.
Krass, spannend.
Das heißt aber auch, dass Hunde den Geruch nutzen, um die Emotionen von uns Menschen auch wahrzunehmen und auch zu interpretieren.
Aber das ist auch also voll schwierig, ne? Weil, keine Ahnung, hast du vor irgendwas panische Angst? Ja, genau. Und du willst aber sicher auftreten und sagst so, okay, wir gehen jetzt in die Situation rein mit deinem Hund und dein Körper schüttelt es aus, weil du halt einfach Angst hast, kriegt er es trotzdem mit.
Ja, genau.
Das ist schon...
Deswegen, welchen Tipp haben wir immer? Wann kann man keine Angst ausschütten?
Wenn man singt.
Genau. Also wenn man anfängt zu singen, dann kann man keine Angst haben. Ich weiß, das ist peinlich, aber es ist unfassbar wirksam.
Aber nur, wenn man Alle meine Entchen singt. Nur dann ist es wirksam.
Die liebe, liebe Sonne muss man singen. Warte, sing's einmal. Liebe, liebe Sonne, komm ein Stückchen runter, lass den Regen oben, dann wollen wir dich loben. Einer schließt den Himmel auf, kommt die liebe Sonne raus.
Ich sing atemlos. Atemlos.
Du bist da kann ich nur drüber kränken von.
Das ist egal.
Aber liebe Sonne passt hier im Siegerland immer.
Und was ich auch, was ich irgendwie jetzt mir angewöhnt habe, wenn ich mit kleinen Kindern durch die Gegend schuckel und irgendwas singen will, singe ich immer Ale, 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 Ale. Viele Bäume, eine Straße. Ja, das ist eine Ale.
Ballermann-Hit.
Ja, Junge, so ist es.
Okay, das war zum Sonntag.
Das war's.
Podcast.
Tschüss.
Tschüss.